Guten Tag, herzlich willkommen bei unserem Podcast der Versammlung Erbacher Kaufleute, jetzt mal ehrlich. Heute gibt es wieder eine neue Folge der Serie zur Mobilität, organisiert vom Ausschuss für Standortpolitik, den ich leiten darf. Mit mir der Hans-Thorsten Landfermann, auch ein Mitglied unseres Ausschusses, der heute auch dabei ist und seine Fachexpertise als Branchenexperte mit einbringt. Wir haben heute einen ganz tollen Gast in unserem Podcast, den Herrn Axel Plass. Und ich würde damit starten, dass Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Axel Plass. Ich bin seit 35 Jahren Unternehmer in Hamburg in der Logistikbranche, leite ein Unternehmen, was sich hauptsächlich mit dem Transport von Containern befasst. Bin 58 Jahre alt, habe zwei Töchter. Bin im Ehrenamt Vorsitzer des Vereins Hamburger Spediteure und gleichzeitig Präsident der deutschen Spediteure, nämlich des DSLV. Und ich darf noch den ehrenamtlichen Richter machen hier am Landesarbeitsgericht. Damit hätten wir schon alle meine Funktionen mal aufgezählt. Aber ich glaube, heute ist eher die Expertise als Unternehmer in Hamburg und ganz speziell im Hafen gefragt. Und deswegen freue ich mich, wenn wir heute über dieses Thema hier sprechen dürfen und können. Nach dem Motto, jetzt mal ganz ehrlich, hoffe ich, dass wir jetzt ganz ehrlich über viele Probleme und auch vielleicht viele tolle Ideen sprechen.
Auf jeden Fall. Ganz ehrlich ist auch genau so gemeint und soll auch so sein. Wir freuen dich heute hier zu haben, sowohl in deiner Funktion als Unternehmer, aber auch als in deinen Funktionen als Vorsitzenden des Vereins Hamburger Spediteure und des DSLV. Dort einmal Stellung zu beziehen zum Thema Mobilität in der Metropolregion Hamburg und wie Fuhrunternehmer, Spediteure sich seitens der verschiedenen Stakeholder hier abgeholt fühlen.
Ja, wunderbar. Wir steigen einmal ein. Wir starten in dem Podcast immer mit dem Hinweis darauf, dass ja die Menschen hier in der Stadt ganz unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse haben. Das hängt immer von der Rolle ab, in der sie sich gerade befinden. Und mit ihrem eigenen Tun lösen sie natürlich auch Mobilitätsbedürfnisse indirekt aus. Das ist natürlich ein sozusagen Zentrum der Logistik. Wenn ich also im Internet zum Beispiel irgendetwas bestelle, dann löst das eine ganze Logistikkette aus. Und den Raum, den diese Logistik braucht, ne, den müssen wir ja zur Verfügung stellen, um eben sicherzustellen, dass das alles im Hintergrund funktioniert. Und diese Ketten sind ja lang und länger wahrscheinlich als man jetzt im täglichen Klicken im Internet gewahr macht. Glauben Sie, dass die Wertschätzung und auch das Verständnis für die Logistik in der Stadt insgesamt genug berücksichtigt wird und genug bekannt ist sozusagen, welche Herausforderungen eigentlich hinter diesen ganzen Logistikketten stehen?
Ja, man sollte meinen, in einer Hafenstadt wie Hamburg wäre ein gewisses Verständnis für logistische Prozesse eigentlich sozusagen schon mal genetisch vorhanden. Das kann ich sagen, in meiner doch inzwischen 35-jährigen Erfahrung in der Logistik gab es das mal. Aber ich habe so den Eindruck, wir verlieren es gerade. Dieses Verständnis, dass kein Logistiker, kein Spediteur, kein Fuhrunternehmer auch nur einen Meter durch die Gegend fährt, weil er das so toll findet. Sondern es liegt immer irgendein Grund vor, er muss Geld verdienen mit seinen Prozessen und letztendlich liegt es immer an dem Bedarf, der da ist in der Bevölkerung, der irgendwie befriedigt werden muss. Also, aber das habe ich, glaube ich, so, oder mein Gefühl sagt mir, dass das in Hamburg leider verloren geht. Logistische Prozesse werden als lästig und überflüssig empfunden. Logistikflächen werden deswegen schon dreimal kontrolliert, ob man sie nicht doch irgendjemand anders geben kann. All das geht gerade verloren in Hamburg, massiv verloren. Und ich hoffe, dass wir hier heute auch mal dazu beitragen können, dass auch wieder ein bisschen Verständnis dazu kommt bei den ehrbaren Kaufleuten und alles, was drumherum passiert, dass Logistiker immer nur das Schmiermittel der Wirtschaft sind. Wir sind nicht diejenigen, die letztendlich an der Spitze stehen, aber die Bedarfe, sagt man ja so schön heute, die Wirtschaft stellt, die müssen wir erfüllen. Und dazu brauchen wir Raum. Dafür brauchen wir sicherlich Kapazitäten, auch Personal und all das zusammen, das sollte dann auch gewertschätzt und ich will gar nicht sagen gewürdigt werden, aber wenigstens akzeptiert werden, weil ohne Logistik, ohne diese Prozesse gibt es nicht mal den Waschlappen zu Hause.
Nee, ist der Supermarkt leer sozusagen und ganz viele Logistikprozesse stehen ja hinter den Produkten, die man für den täglichen Bedarf braucht oder die Unternehmen, die in Hamburg produzieren, benötigen. Insofern finde ich das Bild des Schmierstoffs eigentlich ganz schön. Weiß man, wenn der nicht da ist, hakt's und wir brauchen ja den Schmierstoff für die Mobilität in der Stadt. Ja.
Hast du eine Einschätzung, warum diese Wertschätzung und dieses Zusammenhalten verloren gegangen ist? Warum da entsprechend in Hamburg das nicht mehr so präsent ist und gewahr ist, wie es schon mal war, wie du es eben gesagt hast?
Ich nehme mal jetzt einen großen Ausdruck dafür und sage, dass es vielleicht ein gesellschaftliches Problem ist. So wie wir leben wollen, wir wollen alles haben, gleich haben, wir wollen es innerhalb von 24 Stunden oder am besten noch früher haben. Wir möchten aber mit den logistischen Prozessen gar nicht in Berührung kommen. Die Straßen sollen trotzdem frei sein. Der Lieferwagen vom Paketdienst ist auch schon nervig, wenn er auf dem Fußgängerweg steht. Auch wenn er gerade mein eigenes Paket bringt, dann schnauze ich den trotzdem nochmal an, weil ich gerade mit meinem Auto oder mit meinem Roller da nicht durchkomme. Also das ist, glaube ich, ein Problem, was wir allgemein haben. Und dass wir das in Hamburg auch so massiv gerade erleben, das ist eigentlich, ja, das wundert mich, dass wir in Hamburg dasselbe Problem haben wie sonst wo. Weil diese Stadt lebt von der Logistik, die lebt vom Verkehr. Das können da zurückgehen bis in die Anfänge der Hanse, von Handel und Verkehr. Das war sozusagen das, was Hamburg groß gemacht hat. Und das, glaube ich, wird im Moment von vielen vergessen. Und das wird uns auch dann, wenn wir das weiterhin so stiefmütterlich behandeln, irgendwann auf die Füße fallen. Weil Hamburg ist für vieles gut, für logistische Prozesse sowieso, aber nicht für alles. Und ich glaube, wir wollen immer alles machen. Wir wollen produzieren und wir wollen Wasserstoff produzieren. Wir wollen hier was machen, da was machen, aber vergessen unsere Kernkompetenz. Und die gilt es immer wieder hochzuhalten.
Ich glaube, vielen ist heute auch gar nicht mehr gewahr, dass Hamburg, dass ein Jobmotor in Hamburg die Logistik und der Hafen halt sind. Und wie viel da eigentlich von abhängt, dass über 150.000 Arbeitsplätze mittelbar und unmittelbar in der Hamburger Metropolregion davon abhängen und wenn wir es weiterspinnen, bundesweit sogar weit über 600.000 Arbeitsplätze am Hamburger Hafen hängen. Und es ist, glaube ich, dem einen oder anderen gar nicht gewahr, was das heißt.
Ja, und es ist ja ein bezeichnend, wenn der Chef der größten Reederei, einer dänischen, wir nennen den Namen mal nicht, sagt, es wäre vielleicht besser für Hamburg, noch ein paar Wohnungen zu bauen, weil Logistik kann Hamburg sowieso nicht. Das mag damit zu tun haben, dass der Verkauf nun nicht an Maersk gegangen ist, sondern an den Konkurrenten, dass man sagt, dann will ich mit Hamburg gar nichts mehr zu tun. Aber trotzdem ist es bezeichnend, dass man sowas ungestraft sagen kann. Also da würde ich
einen Aufschrei los.
Ja, da würde ich mir einen politischen Aufschrei wünschen von unseren Behörden und sagen, Moment mal, ne, wir sind Hamburg und wir haben hier ein gewisses Selbstverständnis und wir sind einer der wichtigsten Hafenplätze in Europa. Und so wollen wir auch wahrgenommen werden. Und dann kann nicht irgendein Reedereichef kommen und sagen, baut mal lieber Wohnungen da. Also dass das so weit passieren kann, ist ja schon ein schlechtes Zeichen für uns.
Immerhin werden 7,7 Millionen Teus jedenfalls 2023 über den Hamburger Hafen transportiert. Und das ist nun auch, es ist zurückgegangen, klar, aber es ist immerhin noch eine ordentliche Menge.
Wir sind beide ja schon eine Weile in dem Geschäft und wir wissen, wir haben mal von 20 Millionen Teu gesprochen und geträumt eine Weile.
Wir waren ja auch schon mal größer als 7,7.
Wir waren auch schon auf dem Weg zur 10 und wir haben von 20 geträumt und inzwischen sind wir bei 7 und es gibt aber auch Behörden und das ist leider so, die sagen, ach, 4 ist auch eine gute Zahl. Und das ist, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Dafür sind viel zu viele Prozesse hier in Hamburg verankert. Und wenn die dann alle wegfallen, es geht ja nicht nur um den reinen Umschlag von Containern, sondern alles, was dazugehört, da befürchte ich, dass das ist zu kurz gedacht. Wenn wir jetzt uns zufrieden geben mit so einer Menge, dann werden die 4 irgendwann auch obsolet werden.
Welche weiteren Herausforderungen gibt es denn für die Branche? Auch vielleicht im Hinblick, weil wir haben ja noch eine weitere Idee oder ein weiterer Bedarf, nämlich die Dekarbonisierung der Transporte. Welche Herausforderungen sehen Sie?
Gerade wenn wir bei Dekarbonisierung sprechen, dann sehe ich natürlich große Herausforderungen, weil wir haben Herausforderungen und große Probleme in der Logistik, selbst ohne diese zusätzliche Aufgabe. Und das macht das Ganze ja so schwer. Und ich fürchte da fast, und da bin ich vielleicht auch zu pessimistisch, dass uns das nicht gelingen wird. Diese beiden Herkulesaufgaben nebeneinander im Gleichtakt in gewissen Zeiträumen zu schaffen, das wird problematisch und da bin ich dann eben auch sehr liberal unterwegs und sage, das muss so eine Wirtschaft, dann muss das von sich aus schaffen, ohne Eingriffe von außen. Oder wenn Eingriffe kommen von der Politik, dann müssen sie halt durchdacht sein und auch nachhaltig. Auch diese Beschlüsse und diese ja vielen Auflagen, die wir kriegen, die sind ja halt leider auch nicht nachhaltig. Und dann kommt natürlich alles zusammen und dann wird Dekarbonisierung ein fernes Ziel, was nicht erreichbar ist, weil wir nicht mal in der Lage sind, mit Diesel unsere Kunden zu beliefern. Wie wollen wir es mit Strom schaffen?
Wie realistisch, du hast es ja eben gerade schon gesagt, wie realistisch siehst du denn das Thema Elektromobilität und auch Wasserstoff für den LKW? Ist das umsetzbar? Und vor allen Dingen, im Augenblick sind ja sehr, sehr viele in dem Thema unterwegs, kaufen sich einen Elektro-LKW. Aber ist das bei den meisten nicht eher das Feigenblatt, damit sie auf ihrer eigenen Website damit erstmal ein bisschen werben können? Und wie geht es da weiter?
Also mein persönlicher Eindruck ist, und das hast du richtig schön gesagt, diese Feigenblatt-Mentalität greift um sich. Und jeder hat irgendwie ein Wasserstoffprojekt in der Schublade, jeder kauft sich einen Elektro-LKW, der dann irgendwo in der Ecke steht, weil er die Kapazität zum Laden nicht hat. Dann mit dem Wegfall Anfang diesen Jahres der Förderungen, das meine ich jetzt gerade mit Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit auch der politisch-behördlichen Entscheidung, fliegt uns sowas dann alles wieder um die Ohren. Und das ist gerade traurig mit anzusehen, dass viele kleine Pflänzchen, die gepflanzt worden sind, jetzt wieder vor sich hin verdörren, weil einfach die Unterstützung nicht da ist. Und man vielleicht auch bei der einen oder anderen Stelle auf die Idee kommt oder mal nachgerechnet hat, was man eigentlich alles braucht, um es wirklich in großem Maße umzustellen. Und das ist einfach nicht vorhanden. Und das ist einfach ein Prozess, den man vielleicht unterschätzt hat, der durchaus machbar ist, aber der seine Zeit braucht, der seine finanzielle Unterstützung braucht. Und ich glaube, das ist beides unterschätzt worden. Das sehen wir jetzt. Die Haushaltsmittel sind eingestampft worden, die Förderungen sind weg. Das heißt also, die finanzielle Unterstützung des Staates ist nicht da. Dazu kommen Kapazitätsprobleme. So ein LKW braucht halt ein bisschen mehr Strom als zwei PKWs. Und selbst da haben wir schon das Problem, wissen viele von zu Hause, dass das alles nicht funktioniert. Wenn drei Nachbarn gleichzeitig laden, dann geht bei einem die Mikrowelle nicht mehr. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen blauäugig rangegangen. Und da ist Deutschland, hat an vielen Stellen, das wissen wir bei der Digitalisierung, den Anschluss verloren. Das müssen wir uns aber klar machen, dass wir da viel, viel Mühe reinstecken müssen und uns auch Zeit geben müssen. Und wenn wir das beides nicht tun, dann werden wir noch vieles schlimmer machen, als es heute schon ist. Also wir werden keine Verbesserung erleben, weder für die Umwelt, weder fürs Klima, noch für die Wirtschaft. Und das ist das Schlimmste, was ich im Moment an Visionen habe, dass diese gut gemeinten Aktionen, die jetzt in den letzten Jahren durchgeführt worden sind, letztendlich nichts dem Klima oder der Umwelt helfen und nur Schaden in der Wirtschaft anrichten. Dieser Situation sind wir momentan. Das ist eine ziemlich traurige Aussicht, aber wir sind ja heute mal ehrlich. Und was nützt es uns, wenn wir immer wieder weiter irgendwelche Pferde reiten, die vielleicht nicht mehr ganz fit sind?
Das heißt, die Forderung wäre, wenn man das umkehrt, wenn Dekarbonisierung, dann müssen andere Energieträger zur Verfügung stellen in ausreichender Menge. Das heißt, Wasserstoff haben wir angesprochen, Strom, wo das zumindest ja jetzt definitiv nicht der Fall ist. Synthetische Kraftstoffe wird auch immer mal wieder diskutiert als mögliche Lösung. Sind das Lösungen? Ich glaube, Hamburg hat sich vorgenommen, in 20 Jahren ungefähr, 2045, klimaneutral zu werden. Das ist natürlich noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit ist trotzdem knapp wahrscheinlich, ne, Wege oder mehrere dieser Wege beschreiten zu können.
Ich persönlich sehe diese Ziele, Abschaffung von Verbrennungsmotoren, klimaneutral werden, CO2 auf Null bringen, alle als ziemlich gewagt an. Also da bin ich der Meinung, das muss wachsen, so ein Prozess, das muss auch in den Köpfen der Unternehmer, in den Köpfen der Verbraucher landen und dann wird es auch von alleine gehen. Natürlich mit Anreizen und vielleicht auf der anderen Seite, und das finde ich als Unternehmer nicht so schön, auch mit Strafen in dem Moment, wo jemand CO2 in die Luft bläst, dass er dafür auch einen gewissen Abgabe leisten muss. Aber das Ganze muss moderat passieren und ich sage immer, wenn uns die Klimakrise wirklich irgendwann erwischt, dann ist es gut, wenn man eine funktionierende, prosperierende Wirtschaft hat. Die kann eher noch auf sowas reagieren, als wenn wir alle in Zelten wohnen. Und da habe ich so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir diese Dimension dieses großen Umbruchs, den wir vor uns haben, dass uns der nicht ganz bewusst ist. Und das macht mir Sorgen. Und deswegen mahne ich immer nur und sage, Leute, alles ist gut, Umwelt ist wichtig. Und das ist auch wirklich mir auch persönlich eine Herzensangelegenheit, weil ich immer sage, mir ist Umweltschutz wichtiger als Klimaschutz. Wir vergessen bei dem ganzen Klimaschutz im Moment immer die Umwelt. Die scheint uns völlig egal zu sein. Das ist, glaube ich, auch ein nächster Fehler. Aber gut, wir wollen heute nicht alles ausgraben, was noch so kommt. Wir sind heute bei der Logistik und da sind wir leider immer so unterwegs, dass wir sagen, eine große Guideline. Ich habe immer so den Eindruck, wir brauchen immer eine große Guideline. Das ist auch bei wenn wir über Verlagerungen sprechen. Die Bahn, da hast du gewisse Erfahrungen mit dem Konzern, muss immer alles können. Nee, das können sie nicht. Ich bin Unternehmer, ich fahre 80% meiner Ware auf der Bahn, auf der Schiene. Aber ich weiß, die Schiene ist für vieles gut, aber nicht für alles. Für große Ladungsströmungen, für Ladungsströme, die Zeit haben. Da muss vieles stimmen und dann ist sie optimal. Aber sie ist nicht für Briefmarken und sie ist nicht für Zeitungen und sie ist nicht für vieles klar. Aber wir wollen immer alles gleich machen. Und wir wollen auch immer alles mit Strom versorgen. Und das ist genauso falsch, in meinen Augen. Wir müssen versuchen, uns alle möglichen Varianten, und wir haben sie eben gerade aufgezählt, von Wasserstoff über alternative Kraftstoffe, HVO100, aus Restabfall was machen. Wir haben unsere LKWs eine ganze Weile mit Gas befeuert, das kam aus Strohabfall, also Biomethan, eine super Geschichte, 80% CO2-Einsparung, wurde am Ende nicht mehr gefördert, war dann nicht mehr wirtschaftlich darstellbar und dann ist es wieder weg. Aber genau das brauchen wir, eine Vielfalt von Möglichkeiten, und dann wird sich irgendwas durchsetzen. Da bin ich vielleicht immer wieder zu liberal, das macht vielleicht auch meine Mitgliedschaft in der FDP, dass ich da einfach der FDP sieht man das im Moment nicht an, das sage ich, aber ich bin halt noch einer von den paar Oldschool-Leuten, die da noch immer rumlaufen. Aber ich sage, da hat der Staat sich nicht zu sehr einzumischen, und wenn, dann muss er es gezielt machen, muss es nachhaltig machen, und da muss einfach eine Verlässlichkeit für Unternehmer da sein. Und wenn die nicht da ist und wir immer irgendwie wieder morgen wieder neue Sau durchs Dorf treiben und Fördergelder, die uns zugesagt werden, dann nicht bekommen und nicht nutzungszeitabhängig sind, das auch Wahnsinn, dass so eine Förderung dann von Jahr zu Jahr geht und dann kaufst du dir einen LKW irgendwo dazwischen und dann kriegst du ihn halt nur noch ein bisschen gefördert. Nicht die Nutzungsdauer des LKWs ist interessant, sondern das Anschaffungsjahr. Also viele Sachen, wo ich sage, wer macht da solche Gesetze?
Ja. Wir müssen unaufgeregter werden.
Wir müssen es
ruhiger, entspannter und differenzierter angehen, glaube ich. Das ist das, was eigentlich so die Causa daraus ist, oder?
Wir haben es über Jahre geschafft, unsere Umwelt so weit zu ruinieren, wie wir es jetzt haben. Und jetzt versuchen wir mit einem Notbremsung das Ganze wieder hinzukriegen. Und das ist so wie so ein Körper. Den macht man auch mit viel Alkohol und mit viel Zucker kaputt. Und dann, wenn man aufhört mit dem Zeug, dann ist es nicht morgen wieder gut, sondern man muss halt eine Weile sich geben, bis das ganze Gift raus ist. Und dann geht das auch irgendwann wieder. Und so ist die Wirtschaft ist auch nur ein Organismus, den wir in, oder überhaupt unsere gesamte Gesellschaft ist ein Organismus, auf den wir nicht so besonders geachtet haben in letzter Zeit. Und ich glaube nicht, dass man das von jetzt auf gleich, und da ist 2045 für mich noch jetzt auf gleich, auch weil ich dann vielleicht schon, wir beide dann schon Rentner sind. Es ist aber trotzdem ein Zeitraum, der sehr, sehr ambitioniert ist und für mich irgendwo im Desaster enden wird.
Mhm. Das heißt, Appell wäre, technologieoffen zu sein. Ja,
auf jeden Fall.
Und natürlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch verlässlich und langfristig durchgehalten werden.
Unser Lieblingswort nachhaltig, ganz einfach auch mal darauf
aufziehen. Genau. Das ist ja auch nachhaltig. Ja. Wenn man nachhaltige Bedingungen schafft, kann man auch nachhaltig investieren. Das ist ja das Entscheidende, dass man die betriebswirtschaftliche Seite nicht vergisst bei dem Ganzen. Und wahrscheinlich egal, in welche Technologie man umsteigt, das wird am Anfang nicht genauso günstig sein wie Diesel zum Beispiel als Antrieb. Und insofern macht es ja dann irgendwie Sinn, begleitende Maßnahmen zu haben, die dafür sorgen, dass die Kosten im Rahmen bleiben, sozusagen, für eben einen gewissen Zeitraum, der vielleicht auch 10 Jahre ist oder 20 Jahre ist oder wie auch immer.
Also nur als Beispiel einfach mal diese Biomethan-Geschichte, die vor ein paar Jahren klimaneutral und 80% CO2 Reduzierung gehypt wurde. Die Fahrzeuge wurden in der Anschaffung gefördert, weil sie auch teurer waren, und sie wurden dann nachher in der Maut erstmal befreit und dann halbiert. Und dieses Biomethan aus abfallstämmigem Stroh, also wirklich nicht, da wird nicht irgendwie ein Acker mit bepflanzt, sondern das Stroh, was im übrig ist beim Ernten.
Müllverwertung.
Daraus wurde dann Biomethan gemacht. Und dieser Biomethan, das haben wir damals mal festgestellt oder haben wir uns mal ausrechnen lassen, reichte für 100.000 Zugmaschinen. Für 100.000 Zugmaschinen, die in Deutschland mit 80% weniger CO2-Ausstoß durch die Gegend fahren.
Das ist mal also eine Kleinigkeit.
Ein richtiger Schluck aus der Pulle. So, das wurde eingestellt. Warum wurde es eingestellt? Weil Biomethan ja auch Gas ist. Und wir haben uns von Gas getrennt. Also fiel das gleich mit runter. Obwohl das nichts mit Putin und Gazprom zu tun hatte.
Erdgas
Es hatte nur den Nachteil, es war halt chemisch die gleiche Zusammensetzung und am Ende dieselben Verbrennungsmotoren, die das verbrennen. Aber da wird dann wieder anders betrachtet. Auch das ist immer so eine Sache mit der Tank-to-Wheel und das. Da wird dann auch alles so hingerechnet, dass am Ende ein Elektro-LKW besser dasteht, obwohl der dann mit Braunkohlestrom unterwegs ist, als so ein Gas-LKW, der nun wirklich 80% nachweislich weniger CO2 in die Luft bläst, weil das, was er da verbrennt, gleich von dem Getreide wieder aufgenommen wird.
Ja. Und es ist ja auch wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal sagen, dass es, wenn man da dekarbonisieren möchte, für unterschiedliche Fahrzeuge unterschiedliche Lösungen vielleicht geben sollte. Weil ich kann mir vorstellen, dass Lieferfahrzeuge in der Stadt vielleicht mit dem Elektromotor gut zurechtkommen. Die fahren ja auch überschaubare Strecken. Aber große Zugmaschinen, die weite Strecken zurücklegen, da ist das schwieriger, sage ich jetzt mal. Und da kommt vielleicht ein alternativer Kraftstoff, Bio zum Beispiel basiert, oder eben Wasserstoff in Frage.
Aber eigentlich sollen ja die langen Strecken so oder so nicht mit dem LKW gemacht werden, sondern dann entsprechend mit der Bahn. Nur dazu muss sie auch entsprechend erstmal befähigt sein.
Ja, und du kommst ja, du hast ja große Teile deines Lebens auch in großen Konzernen verbracht, das darf ich ja so sagen. Und da waren ja dann auch von kleinen Lieferwagen bis zu großen Loks alles unterwegs. Und wir wissen, wie vielfältig, wie breit gestreut die Logistik ist und wie auch die Transporte organisiert und tatsächlich durchgeführt werden müssen. Und da gibt es sicherlich Nischen und große Nischen, die sind prädestiniert für einen Elektroantrieb, für Auslieferungen in der Stadt. Die ich nun Gott sei Dank nicht machen muss. Wir haben nur die großen LKWs, also bei uns geht's immer nur ab 40 Tonnen aufwärts. Aber du hast das ja alles durch.
Ja.
Da gibt es Sachen, da schreit geradezu nach einer Elektrifizierung. Und es gibt andere Sachen, da funktioniert's halt nicht. Und wenn wir jetzt nach Lübeck fahren und sehen, das Industriedenkmal, was da für ein paar Millionen über die Autobahn gebaut worden ist, was beim Abbauen wieder ein paar Millionen kostet. Ja, das sind alles schöne Ideen. Aber letztendlich ist der Fernverkehr entweder, sage ich mal, Bahn, oder wir werden uns eine Weile noch auf den Diesel-LKW irgendwie damit behelfen müssen. Und ich sage auch dazu, habe ich eben schon mal gesagt, die Bahn ist gut für vieles, aber nicht für alles.
Hamburg-Lübeck sprichst du das Thema Elektrifizierung der Autobahn an.
Genau. Da haben wir ja dann in Deutschland gemeint, wir müssen unsere Daten selber sammeln. Wir können nicht die Daten aus Schweden nehmen, wo so ein Projekt ja schon läuft und auch tatsächlich in einem Echtzeitbetrieb oder in einem richtigen, reellen Betrieb ist unterwegs da in der Holzgegend. Da hätte man das natürlich alles machen können. Wir mussten es wieder alleine machen. Wir mussten es an zwei Stellen machen in Deutschland. Wir mussten es mit einer anderen Technik machen, nicht 6000 Volt, sondern 600 Volt. Und letztendlich haben wir Ergebnisse, die überhaupt nicht praxisrelevant sind. Und jetzt gucken alle traurig und sagen, das hat aber mal richtig viel Geld gekostet, aber gebracht hat es uns nichts. Aber auf der anderen Seite sage ich, genau das brauchen wir. Solche Ideen brauchen wir, um sie mal auszuprobieren. Diese war jetzt natürlich ein bisschen sehr fraglich, wenn ein anderes Land das Ganze schon produziert, und das ist jetzt gerade nicht Russland und nicht Nordkorea. Ich glaube, mit Schweden hätte man reden können über Daten. Dann hätte man sich vielleicht auch ein paar Millionen sparen können. Aber letztendlich haben wir gemerkt, ist vielleicht doch nicht so das Richtige. Ist auch eine Erkenntnis, und aber trotzdem technologieoffen und auch gerade was die Antriebstechnologien betrifft, da gibt es so vieles, und ich glaube, vielleicht setzt sich irgendwas durch, von dem wir drei an diesem Tisch noch gar nichts wissen.
Wenn wir jetzt von den Antrieben und den Kraftstoffen vielleicht mal weitergehen, Logistik braucht ja auch Platz. Das ist in einer Großstadt
ganz spannendes Thema.
Schwierig. Und gleichzeitig gibt's ja jede Menge Infrastrukturprojekte in und um Hamburg, die sich einerseits auch auf die Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Wir haben ja mit dem Großprojekt Köhlbrandbrücke zum Beispiel Erhaltung und Erweiterung A7 und A1, die Erneuerung der Elbbrücken, ganz große Infrastrukturprojekte vor der Brust, die eigentlich zum Teil die Kapazität erweitern, wenn man die A7 betrachtet, aber hauptsächlich für die Erhaltung der schon vorhandenen Infrastruktur gedacht sind. Aber es gibt ja auch die großen überregionalen Langzeitprojekte A26, A20, eine Elbquerung bei Glückstadt, der Fehmarn-Belt, wo was passiert. Was sind da die richtigen Prioritäten aus Sicht der Logistik und Spedition? Erhaltung der Infrastruktur, Ausbau, welche Schwerpunkte müssten da eigentlich gesetzt werden aus Ihrer Sicht?
Also Logistik braucht Platz. Das ist einfach so. Und sie braucht viel Platz. Auch die Bahn, die so oft in den Himmel gelobte Bahn, braucht Platz. Und Rangierbahnhöfe müssen neu gebaut werden und müssen wieder erhalten werden. Alles braucht Platz und Geld. So. Und ich glaube, mit einem reinen Erhalt dieser Logistikflächen oder Logistikanlagen, über die wir jetzt gerade sprechen, ist es nicht getan. Wir werden einen Zuwachs an Transporten haben, wenn wir weiter unser Leben auf dem Niveau leben wollen, auf dem wir jetzt unterwegs sind. Wir brauchen es noch nicht mal groß zu steigern, sondern einfach durch die schiere Menge an Menschen, die wir mehr haben werden, mehr logistische Prozesse, wird einfach, das hat das Verkehrsministerium ja ziemlich genau ausgerechnet, werden wir große Mengen mehr auf der Straße bewegen müssen. Man träumt davon, auch vieles auf der Schiene abzuwälzen, aber wir wissen, wie schwierig das ist. Ich kann da ein Lied von singen, weil der Verkehrsträger Schiene halt so starr ist, wie er ist. Er ist nun mal aus dem vorletzten Jahrhundert. Und da sind wir wieder dabei, der braucht so viel Input, der braucht so viel Geld, um ihn wieder zeitgemäß, modern und auch wirklich zukunftsfähig zu machen. Da brauchen wir nicht nur Platz, da brauchen wir eben auch eine ganze Menge Innovationen, um das Ganze hinzukriegen. Da habe ich auch schon meine Schwierigkeiten, ob dann das wirklich so gemacht, so tatsächlich da ist. Nichts gegen meine Freunde von der Bahn, aber die schwelgen dann doch immer noch gern so in so ein bisschen Eisenbahnromantik. Und da sind wir eben noch ganz weit zurück. Da fehlt uns noch sehr viel. Wir haben jetzt eben vom Platz gesprochen. Ich sage eben auch, kommen wir jetzt gleich mal weiter zur Technologie, wenn wir über eine automatische Kupplung sprechen in Europa. Mach mal das Beispiel, jeder kennt den Film Zurück in die Zukunft. Da fährt mal so eine Dampflok irgendwie in so eine Schlucht mit dem Professor da. Und die haben schon eine automatische Kupplung gehabt. Und der Film spielte vor 150 Jahren, also die sind ja da in der Zeit gereist. Die hatten eine automatische Kupplung, die haben wir heute in Europa noch nicht. Wir arbeiten und da gibt's jetzt Arbeitsgruppen und an einigen Stellen gibt's sie schon. Aber deswegen ist dieser Verkehrsträger Schiene noch so weit zurück, der braucht noch so viel Geld, der braucht noch so viel Innovation, bis der eigentlich da ist, wo er eigentlich hingehört. Das dürfen wir nie vergessen. Und das sollten wir bei Zeitplänen, jeglichen Zeitplänen, die wir uns setzen, immer wieder vor Augen führen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sollten wir es auch nicht versuchen, weil dann, wenn diese Versuche dann kläglich scheitern, dann ist oft kein Versuch mehr für den zweiten Anlauf. Oder wir demotivieren die Beteiligten an diesem Prozess so sehr, dass dann auch kein richtiger Enthusiasmus da entsteht. Also da sollten wir Realisten sein und da ist noch sehr, sehr viel zu tun.
Und also Sie sagen ganz klar, Erhalt der Infrastruktur reicht nicht, wir brauchen mehr.
Ja.
Was wäre da, haben Sie da ein Top-Projekt, wo Sie sagen, das müsste jetzt mal umgesetzt werden, was in Planung soll, vielleicht noch was ganz Neues. Das ist mal als Impuls.
Hyperloop.
Hyperloop ist eine super Idee. Ich habe das Ding tatsächlich mal besucht in LA oder was in, ich glaube, das war in LA. Wir hatten mal eine Delegationsreise mit der Staatssekretärin Bär damals. Da wurde uns der Hyperloop schon damals in den USA so verkauft, dass wir die ganze Delegation gesagt hat, das ist hier Hollywood. Das waren, glaube ich, auch nur 30 Kilometer von Hollywood entfernt. Die hatten alle weiße Kittel an und Schutzbrillen von den Augen und haben uns da irgendwelche Unterdruckexperimente vorgeführt. Der Büroleiter stand auf seinem Schreibtisch und hat zu der Delegation gesprochen. Also das wurde alles sehr fetzig verkauft, und aber irgendwo war es Show. Das war eine riesengroße Show, die da machen. Und ganz zum Schluss haben wir vor einem riesen Bildschirm gesessen und haben eine Live-Übertragung von Rohrverlegungen aus Texas gesehen. Wir haben aber nun, weil wir eine Frau als Delegationsleiter hatten, darf man ja auch heutzutage mal sagen, die hat etwas länger geredet. Jedenfalls haben wir länger gestanden, als wir da stehen sollten. Und dann war die Live-Übertragung, fing dann wieder von vorne an, weil es eine Endlosschleife war. War natürlich peinlich. Dann fing die wieder an, die Dinger wieder neu aufzustapeln. Also in Hamburg hat es gereicht, um diese Idee gut zu finden, aber ich glaube, solche Sachen sind ganz, ganz weit weg. Und bevor wir unter der Erde größere Ladeeinheiten tatsächlich mit Hochgeschwindigkeit bewegen, ja, da sehe ich, man muss mit allem anfangen, das weiß ich auch. Und vielleicht ist es für zwei Generationen nach uns dann auch wirklich ein Thema. Aber ich glaube, man sollte mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, auch realistische Projekte anfangen. Und das gehört, glaube ich, meiner Meinung nach nicht dazu. Eine vernünftige Kühlbrandquerung wäre ja schon mal ein Anfang. Und die vielleicht nicht erst 2045, sondern jedes Jahr früher wäre besser. Wir brauchen, um den Hafen zu erreichen auf alle Fälle eine funktionierende Infrastruktur. Wir sind ja bescheidene Menschen in der Logistik. Wir wollen ja gar nicht die großen Projekte. Natürlich brauchen wir sie. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es einfach eine funktionierende Infrastruktur, um unseren immer weniger oder immer mehr an Bedeutung verlierenden Hafen vernünftig zu erreichen und wieder abzufahren. Wenn wir das hinkriegen und das auch auf Bahnseite und auf Straßenseite, dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Also da bin ich wirklich gar nicht so sehr in 200 Jahren unterwegs, sondern sag eigentlich, was brauchen wir eigentlich jetzt? Was brauchen wir noch in den nächsten 10 Jahren, um nicht komplett von anderen europäischen Häfen abgehängt zu werden?
Um die Stärke zu erhalten, dass die Anbindung des Hafens eigentlich ganz gut war oder noch ist, auf jeden Fall das in die Zukunft zu tragen, ist entscheidend.
Naja, wir müssen uns eins vor Augen führen. Auch im Hafen verändert sich einiges. Die Größe der Schiffe verändert sich. Das heißt, diese Kontinuität, die man über lange, lange Jahre, Jahrzehnte hatte, dass Schiffe reinkommen, entladen, beladen, entladen werden und dass dann entsprechend ein Zufluss und ein Abfluss kontinuierlich stattfindet, der verändert sich. Die Schiffe werden größer, das heißt, die Volatilität, diese Ausschläge von Zuführung und Abführung von Containern wird viel exzessiver. Soll heißen, wenn man sich das einmal anschaut, so ein 20.000 Tollschiff, ja, das wird zu einem Teil mit der Bahn dann entsprechend werden die Container abgefahren und wieder zugeführt. Ein Teil findet dann entsprechend auf der Bahn statt, also auf Binnenschiffen. Aber da sind immer noch für so ein Schiff rundgerechnet 3.000 LKWs vonnöten, die entsprechend irgendwo ihren Platz brauchen und den wir ihnen auch zubilligen müssen.
Ja, also muss die entsprechende Anbindung an die veränderte Anlieferung der Container angepasst werden sozusagen. Und da ist mehr Platz.
Die Schiffsgrößen, da sind wir uns hoffentlich einig, wir sind irgendwie auch endlich, also ganz so weit wird es nicht mehr gehen. Ich glaube nicht, dass wir 40.000er Schiffe haben, aber
Das haben wir bei den 15.000ern auch schon.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, dann ist Hamburg raus. Also dann wird es vielleicht international noch gehen, aber Hamburg durch die Elbe wird dann raus sein. Aber das ist wirklich ein großes Problem, diese Volatilität, diese Peaks, mit denen wir uns ständig auseinandersetzen müssen, die auch nach wie vor noch nicht richtig gelöst sind. Softwaremäßig nicht, was die Einlieferfenster in den einzelnen Häfen und in Terminals betrifft. All das steckt noch in den Kinderschuhen. Und da geht eigentlich die Entwicklung der großen Schiffe und der Mengen sozusagen weiter, ohne dass wir uns damit beschäftigen. Und wir beschäftigen uns dann mit ganz profanen Sachen hier im Hamburger Hafen, wo ich sage, da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen größer denken. Und gerade wenn du sagst, wir reden über Volatilitäten, dann ist das ein Problem, was existenziell werden kann, wenn wir mit dem Ganzen nicht Schritt halten können.
Super, wichtiges Thema. Ein Punkt vielleicht noch. Es gibt ja auch in Ihrer Branche ein Fachkräfteproblem und gleichzeitig gibt es aber auch eine Technologieentwicklung. Es wird viel über führerlose Systeme gesprochen. Zum Teil sind es ja auch im Hafen im Einsatz, auf der Straße noch weniger, in der Schifffahrt auch noch nicht. Aber ist das ein Potenzial, wo man, sagen wir mal, in den nächsten 10, 20 Jahren mit rechnen kann, dass das, etwas verbessert, was das Thema Fachkräfte angeht, aber vielleicht auch insgesamt die Branche nach vorne bringen kann? Oder ist das auch Hollywood?
Nein, also da gibt es ja schon durchaus funktionierende Versuche, auch in Deutschland, dass solche Konvoifahrten möglich sind. Die sind vielleicht auch die Lösung eines bestimmten Problems, aber oder eines Teils der Probleme. Aber letztendlich ist es ja nachgemachtes Zugfahren. Ne? Also es ist auch nichts anderes, als wenn wir einen ganzen Zug fahren mit 80 Toy, fahren dann irgendwie so eine LKW-Kette hintereinander. Wenn das möglich ist, das sollte auch auf der Schiene möglich sein. Und dann leichter und einfacher und dann auch billiger zu machen. das auf der Straße hat auch immer, wie immer im Leben, auch so mal so zwei Sichtweisen. Wenn wir das zu sehr propagieren, auch in der Logistik, und sagen, demnächst brauchen wir gar keine Lkw-Fahrer mehr, dann haben wir die paar, die wir jetzt haben, die wandern dann auch noch ab. Weil das ist so ein Selbstläufer. Wir reden über selbstfahrende LKWs und drei meiner Fahrer kommen an und sagen, vermacht ja bald demnächst, braucht mich ja nicht mehr. Meine Familie hat gesagt, ich soll mich schon mal umorientieren. Das mache ich jetzt. Hier ist meine Kündigung. Das ist eigentlich eine Sache, die man immer mitnehmen muss, dass ich glaube auch, die komplett ausgeblendet wird. Je mehr man von der Abschaffung eines Fahrers spricht, je mehr schaffen die sich auch selber ab und sagen, warum soll ich mir einen Job antun, warum soll ich einen Job machen, der in Zukunft nicht mehr da ist. Und deswegen bin ich vorsichtig, solche Sachen zu propagieren. Ich glaube, wir werden an jeder Stelle der vielen Schrauben, die wir haben, drehen müssen. Da gehören auch solche Projekte dazu. Aber es wird keine Königslösung geben. Mhm. Das wäre das auch nicht. Also da mit den LKWs da ein paar hintereinander zu spannen und das zu fahren, alles schön und gut. Aber es wird nicht den Durchbruch bringen, auch nicht im Fachkräftebereich da. Und wir reden wirklich, und ich korrigiere mich dann immer und sage mal Fachkräfte und sage dann, ja, wir brauchen Arbeitskräfte. Nein, auf den Fahrzeugen brauchen wir schon wieder Fachkräfte. Da sind so viele zusätzliche Kurse nötig, die Fahrer haben müssen. Und wir sind in Deutschland nach wie vor ein Land, wo sehr, sehr viel Gefahrgut durch die Gegend gefahren wird. Gefahrgut nicht in dem Sinne, dass da gleich irgendwas explodiert, aber jede Batterie für ein Auto, die wir irgendwo hinfahren, wenn wir für Tesla ins Werk eine Batterie fahren, dann ist das auf dem Weg dorthin, ist es Gefahrgut. Wenn es im Auto drin ist und das Auto fährt nachher durch die Gegend und 28 davon stehen in einem Parkhaus, dann ist es dem Gesetzgeber egal. Haben wir einen Container und da sind 28 Batterien drin, ist es Gefahrgut und man darf es nicht mal in der Nähe eines Flusses stellen. Da sind auch noch so sehr viele Sachen, die uns dann in Zukunft noch begleiten werden, wo wir auch noch Nachholbedarf haben, unsere Organisation eigentlich auf das Zeitmaß zu bringen. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, die Fahrer müssen diese ganzen Entwicklungen mitmachen. Und wenn wir uns jetzt Fahrpersonal holen, außerhalb Europas, und da geht der Weg ja jetzt schon hin, dass wir zwar Leute mit europäischer Arbeitsgenehmigung, logisch, das muss alles Hand und Fuß haben, wir sind ja die bestkontrollierte Branche, dann können wir das schon machen, aber wenn wir dann Leute haben, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, nicht immer und 100%, und dann fehlen ihnen diese ganzen Zusatznachweise, Gefahrgut Klasse 1 und hier noch was und da noch ein Schein und hier noch was, also das wird uns in Zukunft auch noch große Probleme machen und da wird auch auch andere Varianten wie der Konvoi wird da auch nicht weiterhelfen. Da wird ein LKW eine Palette Gefahrgut drin haben und schon wird er für dieses Projekt wieder rausfallen, wenn wir unsere Gesetze nicht dementsprechend anpassen. Und das ist ja auch immer so eine Sache, dass wir da oft noch länger brauchen, als es eigentlich tatsächlich die Technologie schon zulässt. Aber dann müssen wir halt natürlich das Korsett um die Technologie, das Gesetzgeberische, das Behördliche auch nochmal wieder neu machen. Und da können wir jetzt lange drüber reden, was da alles noch im Argen liegt. Und wenn ich jetzt da mal rede, wir begasen Container fürs Ausland, damit der deutsche Borkenkäfer nicht in Australien demnächst sein Unwesen treibt. Und das machen wir mit einem Zeug, das 3000 Mal gefährlicher ist als CO2 und ewig lange in der Atmosphäre bleibt. Und das müssen wir nehmen, weil nichts anderes in Deutschland zugelassen ist. Andere Länder nehmen ein anderes Mittel. Ich habe jetzt den Namen leider nicht dabei. Hätte ich mich vorher nochmal schlau machen müssen bei meinen Kollegen.
Ich weiß es leider auch.
Das ist in anderen Ländern zugelassen, aber in Deutschland nicht. Wir nehmen dieses Zeug, was uns killt. Aber wir ändern es nicht. Also das will ich damit sagen, wir brauchen auch einen frischen Wind, was das betrifft. Wir können nicht immer nur von Technologie und von Abschaffung von Diesel sprechen. Da sind so viele kleine Rahmenbedingungen, die alle noch mitgeändert werden müssen und die genauso wichtig sind, weil letztendlich funktioniert es nicht. Und deswegen habe ich dieses Beispiel mal gesagt, wenn wir uns da nicht bewegen, dann können wir auf der einen Seite so viel dekarbonisieren, wie wir wollen. Wenn wir Gift auf der anderen Seite wieder in den Fluss kippen und uns wundern, dass er jetzt gerade lila blüht oder gelb.
Das heißt, auch da wieder nachhaltige Rahmenbedingungen sind zu schaffen, die sich auch idealerweise schneller anpassen an die veränderten Anforderungen. Und man muss die ganze Kette denken, sozusagen. Werden denn die Fachleute aus der Branche gehört von der Politik? Gar nicht, wenig, genug?
Auch da gibt's eine gewisse Entwicklung.
Eine hoffentlich positive.
Leider, wir sind heute sind die positiven Aspekte ein bisschen rar, aber wir suchen ja danach und vielleicht kriegen wir am Ende des Gesprächs noch das eine oder andere hin. Aber es ist so, dass die Politik sich hat beraten lassen. Ich will das gar nicht an Parteien festmachen oder an Regierungen festmachen, aber ich bin ja nun schon eine Weile Präsident des DSLV und habe erlebt, dass im Vorfeld von Bundestagswahlen Fraktionen, alle Fraktionen gekommen sind und haben sich beraten lassen. Was sind die Probleme in der Logistik? Was können wir im Wahlkampf tun? Logischerweise wollten die natürlich auch die Wahl gewinnen. Oder auch danach, als es schon klar war, wer mit wem regiert, haben die sich schlau gemacht. Und das fällt jetzt aus. Also das man sah eine Entwicklung in den letzten Jahren und bei den letzten 2-3 Wahlen, dass von Zuhören und tatsächlich den Kuli nehmen, obwohl man einen Laptop da stehen hatte, aber nochmal aufschreiben, Kühlbahnbrücke ist ein Problem. Ihr braucht mit Gefahrgut da ihr Einfuhrumsatzsteuer. Es wurde wenigstens aufgeschrieben. So, und jetzt haben wir den Eindruck, wir werden gar nicht mehr gehört. Also diese Gespräche vor der letzten Bundestagswahl waren mehr Pseudo. Da man saß zusammen, auch wieder mit der CDU, mit der SPD, mit allen saßen wir zusammen, selbst mit den Linken saßen wir zusammen. Aber durch die Bank hat man uns eigentlich gar nicht zugehört. Man hat seine vorgefasste Meinung gehabt und das ist auffällig, dass die Politik beratungsresistent gegen Fachleute aus der Wirtschaft ist. Und das ist für mich eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Die prangere ich auch immer wieder an, sage sie auch an jeder Stelle. Keiner kann das so richtig widerlegen. Vielleicht wird es vor der nächsten Bundestagswahl dann mal anders. Wer weiß, wann auch immer die sein wird. Aber allein mir fehlt der Glaube, das ist wirklich hanebüchen, was da so passiert.
Aber ja, eine wichtige Aufgabe von so einem Verband und eigentlich auch nachvollziehbar. Und ich würde jetzt mal sagen, aus Sicht Versammlung ehrbarer Kaufleute, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, die besten Lösungen zu erarbeiten gemeinsam.
Sich gegenseitig zuzuhören,
ist ja anständig und ehrbar.
Und positiver, wirklich in seinen Grundfesten positiver Lobbyismus. Also wir sind ja nur keine Waffenlobbyisten oder Pharma-Lobbyisten, die immer so ein Geschmäckle dabei haben, weil sie letztendlich auch Geld verdienen wollen. Ich merke immer, wenn wir da kommen als Vertreter der Verkehrsbranche, wir wollen ja nur, dass unsere Branche funktioniert. Wir wollen ja gar nicht, dass wir wer weiß wie viel Geld verdienen, sondern wir sind da, um zu sagen, baut uns die Autobahn, macht die Maut nicht so teuer oder so. Aber das wird im Moment so. Ich kann mich an diese letzte Mautverhandlung erinnern, die dann an einem 1. Dezember in Kraft trat. Und wir haben lange Monate über die Höhe diskutiert, ohne Erfolg. Wir haben genau die Höhe gekriegt, die die Politiker und die Behörden sich vorher ausgedacht haben. Dann haben wir gesagt, aber macht doch sowas bitte nicht an einem 1. Dezember, mitten in einer Periode, wo Raten festgelegt sind. Dann hast du als Unternehmer plötzlich so und so viel Prozent höhere Kosten und kannst sie nicht umlegen, bist auf die Freiwilligkeit deines Kunden angewiesen. Ne, wir haben das Geld schon verplant, kam als Antwort. Wir können auf diesen Dezember nicht verzichten. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Milliarden das im Monat waren zu dem Zeitpunkt. Das brauchen wir, das Geld. Darüber diskutieren wir nicht. Und wenn wir selbst solche Kleinigkeiten nicht mehr durchkriegen, natürlich waren das ein paar Milliarden letztendlich, aber es sind für mich Kleinigkeiten im Ablauf, dass man dann sagt, das ist für einen Unternehmer nicht möglich. Und es kam, wie es kommen musste. 90% der Unternehmer haben die Kosten für sich getragen, haben ihr Jahresergebnis damit verhagelt und konnten dann am 1. Januar, wenn sie Glück hatten, die Kosten an ihren Kunden wieder weiterberechnen. Aber das ist für mich ein Paradebeispiel, dass man im Moment ganz, ganz wenig auf uns hört. Oder wenn, dann nur, wenn der Druck kommt, von der Druck von außen kommt. Da haben uns zum Beispiel sogar mal die Bauernproteste geholfen, Anfang des Jahres, wo auch der DSLV einen Redeslot hatte am Brandenburger Tor. Da kam auf einmal, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein Minister auf uns zu und sagte, können Sie mir mal ein bisschen was über die Logistik erzählen. Da war dann so ein gewisser Handlungsdruck da. Da wurde auch zugehört. Daraus entstand auch eine Arbeitsgruppe, die jetzt gerade fertig geworden ist. Und da kam auch ein Papier bei raus. Schön war, dass man sagte, wir können über alles reden, es darf aber kein Geld kosten. Ja, und dann haben wir gesagt, wir haben so viele Regelungen, die alle weggehören und die alle alt sind. Und wir können auch über viele Sachen reden, die kosten kein Geld, die erleichtern uns allen aber nur das Leben.
Im Sinne von Bürokratieabbau.
Ja, natürlich.
Sozusagen. Das sparen den einzelnen Unternehmern extrem viel Zeit und damit Geld.
Ja, und das ging beim Führerschein los und ging quer durch die ganze logistische Palette. Dann wurde auch mal zugehört, dann wurde auch mal was gemacht. Aber es ist immer ein gewisser Druck notwendig und den gilt es auch als in solchen Verbänden, wie ich es in einem bin, immer hochzuhalten und immer wieder zu sagen, wir brauchen aber, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und kann immer nur wieder sagen, ohne Logistik funktioniert keine Volkswirtschaft und die in Deutschland schon mal gar nicht.
Wir haben ja bei uns immer so einen Spruch versucht zu adaptieren von See. Auf See gibt es den Spruch oder die Regelung, Berufsverkehr vor Privatverkehr. Natürlich ist das nicht eins zu eins an Land zu übertragbar. Aber was sich dahinter verbirgt, ist auch, was Sie erwähnt haben. In der Regel entsteht der Logistikprozess nicht so aus Spaß. Also Ihre Lkw-Fahrer werden nicht aus Spaß einfach mal so durch die Republik fahren. Und die Bahn macht das auch nicht. Genau. Es gibt meistens einen Anlass, und der, um ein Bedürfnis eines Unternehmens oder einer Privatperson zu befriedigen. Und ich denke, so ein bisschen als Geist könnte man das ja vielleicht mal reinbringen, um zu sagen, auch zuhören ist wichtig, weil wir Bedürfnisse haben, die relevant sind, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, die das Land am Laufen halten, die, wie Sie vorhin gesagt haben, der Schmierstoff sind. Und das scheint mir ein gutes Motto zu sein, um auch zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal über Platz reden, über den Platz in der Stadt zu reden. Da passiert ja unheimlich viel im Sinne der Mobilitätswende in der Stadt. Mehr Radverkehr, mehr öffentlicher Personennahverkehr. Und was ich interessant finde, es gibt ja eigentlich schon Verkehrsraum für berufsbedingten Verkehr. Der ist für Taxis zum Beispiel oder für Busse. Ja. Wäre es nicht vielleicht, also und gleichzeitig der Eindruck durch auch das veränderte Kaufverhalten der Leute, wo mehr Lieferfahrzeuge, wo Handwerksfahrzeuge irgendwo durchkommen müssen und irgendwo ankommen müssen, auch aus beruflichen Gründen, ist es eigentlich doch stadtplanerisch wahrscheinlich sinnvoll, diese Räume mitzudenken und vielleicht zu sagen, das ist nicht eine Busspur, sondern das ist eine Berufsverkehrsspur. Steile These, aber würde vielleicht Probleme lösen in der Stadt mit begrenztem Raum.
Ich kann Ihnen als nächsten Gesprächspartner vielleicht in diesem Format mal den BIG-Vorsitzenden, also das ist der Pakete- und Kurierdienstleister, Martin Bosselmann mal vorstellen und herbringen, weil der wird Ihnen nochmal was erzählen von Parkzonen und Haltezonen für seine Fahrzeuge, die er da überall in Deutschland,
wie schwer die Anwohnerparkzonen.
Ja, und was für Kämpfe er da in den letzten Jahren gekämpft hat. Und der Mann ist wirklich gut vernetzt und hat sich auch so viele blutige Nasen geholt in den Jahren. Inzwischen läuft da wohl irgendwas, aber es ist schwierig in Deutschland in solche Sachen einzugreifen, ob das ein StVZO ist oder eine StVO. Wenn Elektro-Lkw jetzt 30 Zentimeter länger sein muss, weil sonst die Batterie nicht reinpasst, das ist eine Aktion, bevor man da gehört wird und bevor das umgesetzt wird. Und das ist natürlich auch so bei Parkzonen oder Ausweisung öffentlicher Raum für gewerblichen Verkehr. Also da, ich würde nochmal gerne zurückkommen auf das schöne Motto Berufsverkehr oder Berufsschifffahrt vor Freizeitskippern. Würde ich sofort unterschreiben. Unser Zug, der gestern von Hamburg nach Berlin gefahren ist, der A halb voll war, weil die Damen und Herren gerade wieder gestreikt haben, der statt mit 80 Toy mit, glaube ich, 43 unterwegs war, halb leer. Das ist da blutet das Unternehmerherz und da ist und das
die CO2-Bilanz macht's auch nicht besser.
Nein, um Gottes Willen, die ist 1:1 dieselbe und wir haben die Hälfte der Container hier tatsächlich stehen lassen und das Geld, was das Ganze zusätzlich kostet, haben wir auch an der Backe. Und dann stehen wir an einer Stelle, gestern Abend ungelogen, hat mir der Lokführer gerade erzählt, 4,5 Stunden und hat in der Zeit 5 Personenzüge vorbeigelassen. So, ich wäre natürlich dafür, dass wir erstmal weitergefahren sind, aber ich glaube, die 5 Personenzüge, die hätten sich auch bedankt, die Leute, die da drin sind. Wir haben diese Infrastruktur in Deutschland. Wir haben sie nun mal nicht getrennt, gerade wenn wir jetzt auf der Schiene reden. Dann müssen wir damit irgendwie klarkommen. Das geht auch, aber dann braucht man intelligente Software, dann braucht man intelligente Steuerungen und dann funktioniert das auch.
Digitalisierung der Bahn, so wie sie in
Österreich. Dann sind wir wieder dabei. Und auf der Straße, glaube ich, da haben wir diese Trennung schon. Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann habe ich auf der rechten Spur den gewerblichen Verkehr, der aus 40 Tonnen besteht, und auf der linken Spur ein paar hupende PKWs und dann haben wir diese Trennung da. Hat uns auch nicht weitergeholfen, wir stehen einträchtig nebeneinander. Aber Spaß beiseite, Sie haben schon recht, das ist alles Sachen, über die man mal nachdenken muss, auch gerade im städtischen Raum, wie weit man das auseinanderhalten kann, dass da noch irgendwie noch eine Bewegung des Ganzen drin ist und dass letztendlich auch noch die Logistik in Zukunft funktioniert. Und bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, wird's schwer. ich rede jetzt vom Nahverkehr in Hamburg, Container. Da ist inzwischen der Aufwand, um einen Container zu kriegen und wieder rauszunehmen im Hafen, so hoch, dass man eben nicht mehr die 5-6 Touren fahren kann, die man früher gefahren hat, sondern vielleicht noch auf 2 oder 3 kommt. Und dass dann massiv die Fachkräfte, die Autos und alles, was damit zu tun hat, abwandern, das dann an einer anderen Stelle machen. Jetzt mache ich wieder einen kleinen Break, da kann ich hier Sitra sehen, die haben auch keinen Bock mehr, die machen das jetzt gar nicht mehr, die haben die Container schon mal abgeschafft. So, und das ist das, wo ich dann sage, das macht dann Hamburg als Standort irgendwann unattraktiv, wenn auch das Equipment nachher nicht mehr da ist. Ja? Weil man sich ja einfach die Beine im Bauch steht und du sagst, das willst du nicht mehr. Deswegen sollten wir vielleicht über alles Mögliche nachdenken und ich glaube, da steht auch der Verein Hamburger Spediteure und der DSV immer gerne bereit, über alle Ideen nachzudenken, die uns weiterhelfen, mobil zu bleiben und ob das im Privatverkehr ist oder im Gewerblichen, letztendlich ist es egal, wir stehen alle im selben Stau und wir bewegen uns alle, wenn es geht und jede Idee ist willkommen.
Ist denn der Austausch mit dem Senat und den Verbänden gut?
Er ist vorhanden. Er ist vorhanden. Man spricht miteinander. Ich glaube, wir haben mit der Frau Leonhard, ich habe jetzt schon den ein oder anderen Verkehrssenator erlebt. Und sagen wir mal so, es gab welche, die waren viel mehr dran, viel näher am Hafen, viel mehr an der Logistik. Es gab aber auch welche, die waren ganz, ganz weit weg. Insofern ist mit Frau Leonhard ein Gespräch, das gibt es. Ist aber, ich habe immer so das Gefühl, sie ist so sehr gefangen in den ganzen Zwängen, dass sie auch nur bis zu einem gewissen Punkt zuhören will und zuhören kann, und ändern wird es dann sowieso schon problematisch. Und für uns Spediteure ist auch immer die Stadt, auch die Behörde, du sagst der Verkehrssenator oder der Wirtschaftssenator, auch zuständig für die Hala, für das, was im Hafen passiert. Und dann wundern wir uns immer jedes Mal, wie da die Kompetenzen dann hin und her geschoben wird, und letztendlich haben wir wieder keinen Ansprechpartner. Weil gerade wir als Spediteur sind ja beim Abholen, Anbringen von Containern nicht Vertragspartner der Terminals. Und das ist zwar nur ein juristischer Aspekt, letztendlich
aber ein maßgeblicher.
Ein extrem wichtiger, weil mit uns braucht man ja nicht diskutieren. Ja, und wenn wir draußen stehen und Kosten verursachen, dann rechne sie doch bitte an deinen Kunden ab, aber doch nicht an uns. Und dieser Puffer, der, glaube ich, ist dafür da, so eine gewisse Schonhaltung einzunehmen auf behördlicher und eben auch auf Hala-Seite, weil ja da nichts passieren kann so schnell. Und da wünsche ich mir eigentlich viel, viel mehr Zusammenarbeit mit den Behörden und auch mit der Hafenbehörde, dass wir hier wieder Anschluss gewinnen. Uns geht's ja nicht darum, hier den Hamburger Hafen schlecht zu reden.
Ich hoffe, dass wir mit dem heutigen Termin ein bisschen Anstoß gegeben haben, da in den Austausch zu gehen, um ehrlich sich auszutauschen und eben den Anstand zu haben, einander zuzuhören, um die Herausforderungen in der Logistikbranche bei politischen Entscheidungen zu berücksichtigen und eben auch bei der Stadtplanung und so weiter. Ich freue mich, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank. Super spannendes Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Der Verein Hamburger Spediteure steht sicherlich zu solchen Gesprächen jederzeit bereit. Ob das nun vor der oder nach der Wahl ist, das ist egal. Das ist unser Ansinnen. Deswegen vertreten wir die Logistikbranche hier in Hamburg. Und ja, danke für das Gespräch. Danke, dass ich dabei sein konnte. Und ja, schade, dass ich nicht so viel Positives dazu beitragen könnte, aber wenn die Welt etwas grauer ist, dann müssen wir sie auch grau darstellen. Dann nützt es nichts, wenn wir sie allzu bunt machen. Wir sollten hier ehrlich sein. Danke für das Format, danke für die Ehrlichkeit und hoffentlich holen unsere Zuschauer und Zuhörer sich das aus dem Gespräch, was sie brauchen.
Vielen Dank.